Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Branche bewegen, wie der Verband sie einordnet und welche Themen in Zukunft wichtig werden. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebrook. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, in Folge 11 dieses Podcasts haben wir über Speicher gesprochen. Und Speicher sind ja nur ein Bereich der Flexibilitäten, der für uns relevant ist. Und im Bundeskabinett ist Ende September das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen worden. Grund also für uns, einmal auf den Wasserstoff als andere Flexibilität zu schauen. Warum ist der für den Wind so relevant?
Ja, wie du schon gesagt hast, Wasserstoff ist auch eine Form, Energie zu speichern. Also ich kann elektrische Energie in Wasserstoff umwandeln und mache damit diese Energie speicherbar. Das ist insbesondere beim Wind sehr relevant, weil wir ja, haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Batteriespeicher häufig nur sehr begrenzte Kapazitäten haben. Also ich kann da zwar Mengen von Energie speichern, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich sehr lang andauernde Starkwindfronten habe, da hilft mir eine Batterie dann nicht viel weiter. Da könnte ich dann wirklich diese Energie in Wasserstoff umwandeln und könnte sie eben auch länger speichern, kann sie auch transportieren, kann den Wasserstoff direkt verwenden oder aber auch ihn zurück in Strom verwandeln.
Und du hast ja auch hier in diesem Podcast schon mal ausgeführt, es gibt genug Abnehmer. Die Industrie braucht den Wasserstoff, nicht wahr?
Genau, die Industrie braucht den Wasserstoff unbedingt. Einmal natürlich, indem ich ihn wieder zurück verstrome, dann hätte ich wieder Strom. Das ist aber eigentlich nicht das Effizienteste. Es gibt aber viele Industrien, die eben auch direkt Wasserstoff brauchen. Das ist die chemische Industrie, das ist auch die Stahlindustrie. Also von daher, da gibt es wirklich Abnehmer, die sehr, sehr viel Wasserstoff brauchen werden.
Siehst du, wenn wir über diesen Wasserstoffhochlauf sprechen, siehst du die Abnehmer in diesen, ich sag mal, Nischen, auch wenn sehr große Nischen sind, oder siehst du wirklich einen breiten Markt? Vor einer Weile hatten wir mal Wasserstoffautos im Gespräch. Glaubst du, dass es ein breites Thema für die Bevölkerung wird?
Ob es jetzt wirklich Wasserstoffautos künftig geben wird, also ob das für den Verkehr relevant werden wird, wird sich zeigen. Noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Schwerlastverkehr wird auf jeden Fall über Wasserstoff laufen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass man da doch Batterien hat, dass das batterieelektrisch sehr gut funktioniert. Im Verkehrssektor finde ich das schwierig vorauszusehen. Aber wir haben eben diese Industrien, die wirklich den Wasserstoff brauchen. Und ich habe ihn einfach eben auch als Ergänzung zum Batteriespeicher, als Speichermedium.
Und jetzt gibt es beim Wasserstoff, also wo wir große Mengen brauchen, wie du gesagt hast, unabhängig davon, ob er im Verkehrssektor oder im privaten Bereich eine Rolle spielen wird, wir brauchen große Mengen für die Industrie. Und da gibt es jetzt diese Farbenlehre, das ist immer so ein bisschen interessant. Wir haben grün, blau, türkis, grau, rosa, also wir haben sozusagen nach Art der Produktion. Und wir sind ja hier ein Podcast aus den Erneuerbaren. Wir konzentrieren uns auf den grünen Wasserstoff, nicht wahr?
Ja, also Wasserstoff ist natürlich wirklich Wasserstoff. Wasserstoff hat keine Farbe.
Dem Molekül sieht man nachher nicht an, wie es produziert wurde.
Genau, das ist nachher einfach Wasserstoff. Es ist aber sehr entscheidend, wo der Wasserstoff herkommt. Grüner Wasserstoff ist solcher Wasserstoff, der eben aus erneuerbaren Energiequellen kommt, aus Windenergie, Solarenergie, Biogas, also das ist der grüne Wasserstoff.
Und dann wird ja immer auch der blaue Wasserstoff ins Feld geführt, dass der irgendwie auch quasi klimafreundlich sei. Kannst du das kurz erklären, was das ist?
Ja, blauer Wasserstoff ist Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird durch CO2-Abscheidung. Wobei dann natürlich, sagt schon der Begriff, CO2-Abscheidung, CO2-anfällt. Also der ist deutlich weniger klimafreundlich als eben der grüne Wasserstoff.
Und dann gibt's eben noch diverse andere Farben. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sparen uns die an der Stelle. Türkis, Grau, Rosa. Grau vielleicht noch interessant, weil es die klassische Gewinnung ist. Aber ansonsten konzentrieren wir uns hier an der Stelle wirklich auf grünen Wasserstoff.
Genau.
Und was macht jetzt das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz in Bezug auf den Wasserstoffhochlauf? Warum ist es für uns relevant?
Wir haben ja bisher immer noch Probleme immer mit Genehmigungsverfahren für Elektrolyseure. Das ist ja immer im gesamten erneuerbaren Bereich ist die Genehmigungsthematik eben wirklich eine sehr große. Im Wasserstoffbeschleunigungsgesetz soll jetzt geregelt werden, dass eben auch Elektrolyseure im überragenden öffentlichen Interesse sind, wie auch eben Windenergieanlagen, also erneuerbare Energienanlagen. Und das würde natürlich dann dazu führen, dass man Elektrolyseure einfacher bauen kann.
Viele von unseren Hörern werden es wissen, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal erläutern, warum dieses überragende öffentliche Interesse, das fällt ja hier öfter im Podcast, warum das so wichtig für uns als Branche ist.
Weil es eben im Zweifelsfall entscheidet, dass das Interesse, diese Anlage zu bauen, also einen Elektrolyseur zu bauen, höher zu werten ist als andere Schutzgüter, andere Interessen. Also man sagt eben, der Bau dieses Elektrolyseurs ist für die Gesellschaft vom überragenden Interesse. Das heißt also, es ist wichtiger in der Abwägung als andere Interessen.
Das leuchtet ein, weil es gesellschaftlich dann wichtig ist, Elektrolyseure zu bauen. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf verlassen, dass jeder Elektrolyseur, der von einer Solaranlage oder einer Windenergieanlage mit Energie betrieben wird, dass da grüner Wasserstoff rauskommt und wir dann ein überragendes öffentliches Interesse haben, richtig?
Nee, das ist leider nicht ganz so. Die
Schade.
EU hat für grünen Wasserstoff sehr, sehr spezielle Definitionen entwickelt. Also ich muss den Elektrolyseur mehr oder weniger im gleichen Zeitraum errichten wie die Windenergieanlagen oder die Photovoltaikanlage. Ich kann also nicht einfach einen Elektrolyseur jetzt bauen an einem bestehenden Windpark, dann wäre dieser Wasserstoff nicht mehr grün. Das ist aus meiner Sicht ein großes Hemmnis. Und da müssten wir von der Bundesregierung aus durchaus nochmal an diese EU-Richtlinie ran und müssten das eben nachverhandeln, weil das eben Projekte sehr, sehr schwierig macht. Das ist auch mit ein Grund, warum es bisher so wenig grünen Wasserstoff in Deutschland produziert gibt.
Wo hakt es denn noch, um den Wasserstoffhochlauf in Gang zu bringen?
Ja, einmal ist eben diese Problematik der Genehmigung, dass es deutlich komplex ist. Das soll jetzt das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz erleichtern. Und dann ist es immer auch noch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, dass wir keine Elektrolyseure haben, weil der Wasserstoffbedarf noch nicht so da ist und der Wasserstoffbedarf ist noch nicht so da, weil wir eben keine Elektrolyseure haben. Also da müsste man beispielsweise durch Quoten für grünen Stahl, wenn beispielsweise jetzt Firmen wie die Deutsche Bahn, wenn sie sagte, sie für ihre Waggons will sie grünen Stahl verwenden, dann hätte man einen klaren Bedarf für grünen Stahl, dann hätte man auch einen klar definierten Bedarf für Wasserstoff. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist immer noch der Preis, dass eben Wasserstoff heute noch teurer ist als das, was die Industrie dafür bezahlen will. Also da haben wir einfach ein Gap in der zwischen Erzeugung und Verbrauch und das ist weiter eine Problematik. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dazu kommen, dass dieser Markt wirklich einfach in Gang kommt.
Das heißt, wir haben ein Bürokratiethema in den Verfahren und den Genehmigungen. Wir haben ein Marktthema in den Preisen und in der Nachfrage. Und dann hast du gesagt, dass der Markthochlauf in Gang kommt. Was sind denn überhaupt die Ziele für grünen Wasserstoff? Also wo wollen wir eigentlich hin?
Die Bundesregierung hat sich selber das Ziel gesetzt, dass sie 10 Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030, also in 5 Jahren, haben will. Und da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Und da muss die Bundesregierung jetzt wirklich Maßnahmen ergreifen, die eben den Bau von Elektrolyseuren anreizen, die einfach incentivieren, dass der Markt überhaupt in Gang kommt.
Wenn wir uns das Wirtschaftlichkeitsargument nochmal anschauen, ist es denn überall, wenn wir uns die Bundesrepublik angucken, ist es überall gleich lohnenswert, Wasserstoff zu produzieren, Elektrolyseure zu bauen?
Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen. Natürlich muss ich sagen, wenn ich eine Windenergieanlage habe oder einen Photovoltaikpark, ist es natürlich da, wo ich Netz habe, wo ich den Strom abtransportieren kann, also wo ich einen Netzanschlusspunkt habe, ist es natürlich immer am wirtschaftlichsten, Energie zu produzieren, Strom zu produzieren, den Strom dann auch als Strom zu verbrauchen. Aber ich habe ja sehr viele Gebiete, wo der Netzausbau hinterherhängt, wo vielleicht auch nie in dem Maße Netze hinkommen werden, wo ich aber sehr gut geeignete Flächen für Windenergie habe, wie zum Beispiel in Brandenburg. Und da könnte es natürlich schon sehr wirtschaftlich sein, dass ich sage, bevor ich da ein Hochspannungsnetz hinbaue, schaffe ich einen Anschluss an das Wasserstoffkernnetz und kann dann da Wasserstoff produzieren. Oder auch in Gebieten, wo wir eben regelmäßig Abregelungen haben und wo die Windenergieanlagen dann eben gar nicht produzieren können. Da macht es ja eventuell Sinn, das als Alternative zu haben, da Elektrolyseure zu haben, die dann in den Zeiten, wo das Netz eben den Strom nicht aufnehmen kann, dann Wasserstoff produzieren können, der dann weiterverwendet werden kann.
Und das ist auch wirtschaftlich sinnvoll, den Anschluss an das Wasserstoffnetz statt an das Stromnetz, wenn man es jetzt mal zuspitzt, in gewissen Gebieten herzustellen.
Da muss man dann natürlich immer die Baukosten vergleichen. Habe ich da sowieso ein Stromnetz oder habe ich das nicht? Aber eine Gasleitung zu bauen ist deutlich günstiger als ein Stromnetz zu bauen. Das heißt also, wenn ich gar keine Hochspannungsleitung da habe und wenn ich auch eine Verwendung für den Wasserstoff habe, weil ich ihn beispielsweise in der Stahlproduktion brauche, dann macht das sicherlich Sinn, darüber nachzudenken, ob ich da nicht einen Anschluss an das Wasserstoffkernnetz baue.
Gehen wir nochmal auf den Markt, weil der scheint mir ein zentraler Aspekt in diesem Wasserstoffhochlauf zu sein. Es gibt da relativ komplizierte Instrumente, die sicherstellen sollen, dass das wirtschaftlich auch lohnenswert ist. Das eine sind Doppelauktionen. Kannst du das kurz erklären?
Doppelauktionen sind Auktionen, wo gleichzeitig eben Kapazitäten für Elektrolyseure, also für Wasserstoffproduktion ausgeschrieben werden und auch für Wasserstoffabnahme. Also man will damit die Gleichzeitigkeit, jetzt haben wir wieder die Gleichzeitigkeit, induzieren, dass man sagt, wenn ich den Elektrolyseur baue, dann soll auch gleichzeitig abgesichert sein, dass ich eben eine Abnahme habe. Und da muss man eben gucken, was ist der Abnehmer bereit für den Wasserstoff auszugeben? Was braucht der Erzeuger, um den Wasserstoff zu produzieren? Und da wird es eben in einer Doppelauktion gematcht.
Also sprich, der Staat setzt sich da in die Mitte, um den Gap, den du ja gerade formuliert hast. Die Industrie ist nicht bereit, die hohen Preise zu zahlen, die Wasserstoff noch kostet, also hoch einfach im Sinne dessen, wie viel sie bereit sind zu zahlen. Und der Staat setzt sich sozusagen in die Mitte und sagt, wir versuchen das anzugleichen.
Genau, und es hat sich ja immer herausgestellt, das ist ja auch eigentlich die Geschichte des EEGs, dass wenn man eine neue Technologie hat, wenn ich am Anfang als Staat da durchaus unterstütze, damit der Markthochlauf überhaupt stattfinden kann, dann komme ich dann über die Jahre immer besser wirklich dann in die Wirtschaftlichkeit, sodass ich dann auch eine staatliche Unterstützung sicherlich zurückfahren kann.
Das ist die eine Möglichkeit. Ich sichere als Staat ab, dass wir ein Geschäftsmodell haben, was im Land funktioniert. Aber wäre es nicht viel einfacher, den Wasserstoff einfach zu importieren? Es gibt doch Wasserstoffproduzenten weltweit, oder?
Ja, also erstmal muss man sehen, so wahnsinnig viel Wasserstoff gibt es weltweit noch nicht. Dann habe ich immer das Transportproblem. Ich kann es natürlich über Leitungen transportieren, aber die müssten dann ja, wenn man beispielsweise an Marokko oder so denkt, müssten die ja sehr lang sein. Ich kann es theoretisch auch mit dem Schiff transportieren, da haben wir aber eigentlich noch nicht wirklich Transportkapazitäten dafür, weil Wasserstoff eben sehr sehr flüchtig ist.
Das sind so einfach so klein, diese ollen Moleküle, nicht wahr?
genau, das ist das Problem. Und wir haben ja auch gesagt, während des Überfalls auf die Ukraine haben wir ja festgestellt, wie weh eigentlich Abhängigkeit Deutschland auch tut. Und von daher sage ich immer, natürlich werden wir immer Importland bleiben. Ich glaube, da spricht auch gar nichts dagegen. Aber trotzdem müssen wir auch gucken, dass wir uns nicht nur von Importen abhängig machen, sondern dass wir das, was wir hier produzieren können, auch wirklich hier produzieren. Und wir haben eben immer wieder, insbesondere im Norden Deutschlands, diese Thematik, dass bei Starkwindereignissen wir viel Produktion haben, die wir dann elektrisch so nicht abtransportieren können, die wir dann auch speichern müssen für andere Zeiten, wo wir weniger Erzeugung haben, aber den gleichen Strombedarf haben. Also von daher habe ich dann Wasserstoff einfach auch noch als zusätzlichen Energiespeicher einfach. Und diese Chance sollten wir auf keinen Fall vertun, weil wir ja immer schon gesagt haben, diese Flexibilitäten und Speicherformen für Energie sind essentiell für die Energiewende, weil die Erneuerbaren eben fluktuierend sind.
Wir haben also wieder aus zwei Richtungen geguckt. Einmal aus der Sicht der Industrie und der Notwendigkeit, Wasserstoff zu produzieren. Einmal aus der Sicht der Erzeugung der volatil einspeisenden Erneuerbaren, die den Wasserstoff brauchen, um einen Puffer zu haben. Win-win eigentlich, insbesondere wenn man den Aspekt, den du gerade noch mit reingenommen hast, betrachtet, der Resilienz gegenüber wirtschaftspolitischen oder auch sicherheitspolitischen globalen Konflikten.
Ja, genau. Also wir haben da den Wasserstoff, der da die Lösung sein kann. Und jetzt müssen wir wirklich schauen, wie kriegen wir das wirtschaftlich? Wie können wir alle Hemmnisse, also Genehmigungsproblematiken, diese Problematik der Gleichzeitigkeit, der Definition, wann ist Wasserstoff eigentlich grün? Das müssen wir gucken, dass wir da möglichst viel Bürokratie abbauen, damit wir wirklich in Gang kommen, damit wir den Wasserstoffhochlauf schaffen, damit wir wenigstens in die Nähe der 10 Gigawatt bis 2030 kommen.
Vielen Dank, Bärbel. Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWI. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, danke Bärbel.
Sehr gerne.
Schnitt diese Woche Christina Backhaus. Redaktion Hildi Thüring. Artwork von Christian Morave. Ihr findet Wind Talks auf allen gängigen Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de.